geht heute um ein wunderbares Thema in meinem Text, und zwar über einen Kernpunkt, über eine Kernsache des Evangeliums, nämlich über das Sühneopfer Jesu Christi. Und ich habe dazu folgendes Zitat gefunden. Ein gewisser G. Franklin Ali schreibt, das folgende Zitat soll uns heute auf dieses Thema etwas einstimmen, also auf das Thema der Predigt. Er schreibt hier, im Neuen Testament finden wir 290 Referenzen für die Liebe Gottes. 290 Mal kommt es vor, dass Gott seine Liebe zum Menschen zum Ausdruck bringt. Aber in denselben Versen und Kapiteln finden wir mehr als 1300 Zusagen, dass die Erlösung nur durch das Blut Christi möglich ist. Sehr interessante Aussage. Nun, die Bibel spricht, oder das Neue Testament spricht also mehr von Sühne als von Liebe. Warum wohl? Das ist die große Frage. Nun, um die Liebe Gottes recht zu verstehen, ist es auch besonders wichtig, dass wir das Konzept des Sühneopfers Christi und der Versöhnung verstehen. Nicht nur das, auch die Heiligkeit Gottes und die Realität der Sünde müssen zunächst verstanden werden, um gemäß dem Johannes, dem ersten Johannesbrief, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und Gemeinschaft mit Gott ist im Kontext des Johannesbriefes nichts anderes, bedeutet nichts anderes als unsere Errettung. Johannes machte uns das in den ersten Versen seines Briefes sehr deutlich, und ich habe das beim letzten Mal eigentlich nochmal wiederholt. Wir sind nochmal durchs erste Kapitel durchgegangen, wir haben die ersten 10 Verse angeschaut. Und lasst uns jetzt in unserem heutigen Text schauen, was der Apostel uns nun für Hilfen an die Hand gibt, um mit der Sünde richtig umzugehen. Das heißt, welches Ziel wir verfolgen sollen und welche Vorsorge der Herr selbst für den Umgang mit dieser Realität für diejenigen getroffen hat, die zu ihm gehören. Wir kommen, und das habe ich schon gesagt, zu einer weiteren fundamentalen Wahrheit des wahren historischen Christentums, des wahren Evangeliums, zu einem weiteren Kern der Botschaft des Evangeliums, und es ist das Sühneopfer Christi. Wenn wir die Wahrheiten aus Kapitel 1 des 1. Johannesbriefes verstehen, dann können wir nun auch die Notwendigkeit einer Genugtuung, einer Sühne erkennen. Warum wohl? Der gerechte Zorn Gottes gegen den Sünder muss durch ein Opfer abgewendet werden. Der hilflosen Sünde gefangene Mensch braucht einen Fürsprecher, einen Verteidiger. Und er braucht jemanden, der seine große Schuld bezahlt. Er braucht eben ein Sühneopfer. Ich möchte euch heute einladen, mit mir gemeinsam über eine der wunderbarsten und herrlichsten Wahrheiten des Evangeliums nachzudenken und diese zu betrachten. Und je mehr ich diesen Text studiert habe, desto mehr ist mir das bewusst geworden, wie wunderbar das eigentlich ist. Das Sühneopfer Jesu Christi. Aber auch, nicht nur das, nicht einfach nur ein bloßes Nachdenken, sondern auch, welche praktischen Konsequenzen das für unser Leben hat. Aber lasst uns zunächst einmal noch kurz den Hintergrund wiederholen. Ich möchte noch mal kurz so ein bisschen über den ersten Johannesbrief im Allgemeinen sagen, worum es geht, was ist sein Ziel. Wir haben es heute in der Bibelstunde auch gehört, es ist wichtig zu verstehen, was ist die Absicht des Autoren, was möchte er seinen Empfängern mitteilen. Der große Apostel Johannes war wahrscheinlich einer der letzten lebenden Augenzeugen des irdischen Dienstes Jesu. Er lebte gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Und in dieser Zeit breitete sich in dem Gebiet, in dem Johannes wirkte, eine Irrlehre namens Gnosis aus. Diese Irrlehre hatte ihre Wurzeln in der griechischen Philosophie. Die Nachfolger dieser Lehre glaubten, und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass Materie, das Stoffliche an und für sich böse ist und nur der Geist oder nur das Geistliche an und für sich gut. Und das hatte zur Folge, dass eben grundlegende Lehren des Christentums in Frage gestellt oder verleugnet wurden. Zum Beispiel das Menschsein oder eben, was wir heute dazu kommen, das stellvertretende Sühneopfer. Diese Lehre breitete sich sehr schnell aus und verunsicherte die noch treu gebliebenen Gläubigen. Und deshalb ist der Grundtenor des Briefes ein Aufruf zur Besinnung auf die Grundlagen des Glaubens. Oder auch die Rückkehr zu den Grundlagen des wahren Christentums. Johannes gibt uns durch seinen Brief die Grundlage für echtes, wahres Christentum, für das echte, wahre Evangelium. Es ist die Lehre, die durch die Apostel ein für allemal uns überliefert wurde in den Schriften. Und deshalb können wir anhand des Johannesbriefes natürlich auch sehr gut unseren individuellen Glauben auf die Probe stellen und testen, ob er echt ist oder ob wir Heuchler sind. Aber lass uns kurz jetzt in den ersten Johannesbrief gehen, in Kapitel 1, 1 bis 4, was haben wir da gehört? Nun zunächst erläutert Johannes in den Versen 1 bis 4 das, was wir als die apostolische Verkündigung identifiziert haben. Was ist das genau, die apostolische Verkündigung? Verse 1 bis 2 bestätigen die Wahrheit der Botschaft, dass diese Botschaft wahr ist, und auch die Wahrheit oder die wahre Existenz der Person Jesu Christi in den Versen 1 bis 2. In den Versen 3 bis 4 beschreibt er dann die Konsequenzen daraus. Das war die wahre, echte Gemeinschaft und auch die wahre, echte Freude, die aus dem echten Christentum hervorgeht. Echte Gemeinschaft und echte tiefe Freude ist auch ein Kennzeichen für einen wahren Gläubigen, schreibt uns Johannes. Und was passiert dann weiter in Vers 5? Kommt Johannes schließlich auf den Punkt. Er erläutert die Botschaft, die er seinen Empfängern verkündigen will. Diese Botschaft ist zunächst einmal die Heiligkeit Gottes. Er ist, und das ist Gott, ist sowohl moralisch wie auch intellektuell absolut über allem und von allem abgesondert. Er ist Wahrheit und Heiligkeit in purster und reinster Form. Das haben wir letztes Mal gehört. In den Versen 6 bis 7 zeigt uns der Apostel auf, dass jeder, der sich zu dieser Botschaft bekennt, auch dementsprechend zu wandeln hat. Könnt ihr euch erinnern, Vers 6 war der Wandel entgegen der Botschaft, Vers 7 der Wandel entsprechend der Botschaft. Nur der praktizierende Christ ist ein echter Christ, sagt uns Johannes. Im Licht zu wandeln bedeutet im Wesentlichen also einfach heilig zu wandeln. Aber der Wandel im Licht hat auch noch eine weitere Wirkung. Das haben wir auch betrachtet in den Versen 8 bis 10. Es ist das Erkennen der Realität der Sünde. Die Verdorbenheit und Sündhaftigkeit des Menschen ist eine der grundlegendsten und wichtigsten Tatsachen des wahren Christentums. Ohne diese Wahrheit macht die Botschaft der Erlösung eigentlich keinen Sinn. Das Prüfungskriterium war also für wahres Christentum in den Versen 5 bis 7, das Leben im Licht, leben wir in diesem Licht, leben wir in der Heiligkeit, aber das in den Versen 8 bis 10 wiederum, das Leben aus der Sündenvergebung. Denn das Licht, diese Wahrheit, offenbart, wer wir sind. Wir haben das schon oft gesagt, diejenigen, die mit dem Gott, der Licht ist, Gemeinschaft haben, werden ihre Sünden bekennen, zunächst einmal dadurch errettet werden, im ersten Moment. Das Wort Gottes überführt uns von unserer Sünde. Aber, und das ist der Punkt, den Johannes hier in erster Linie machen will, durch das tägliche Bekennen ihrer Sünden immer wieder Vergebung und Reinigung erfahren. Das gehört auch dazu. Der echte Christ ist also auch von einem dauernden Sündenbewusstsein in seinem Leben aus der Gnade der Sündenvergebung gekennzeichnet. Wobei der falsche Lehrer, und den streicht Johannes hier auch raus in seinem Text, oder der bloße Bekenner, meist die eigene Sündhaftigkeit verleugnet. Und damit auch, und das ist Vers 8, und damit auch Gott zum Lügner macht, in Vers 10. Auch können wir hier einmal mehr erkennen, wenn Johannes vom Wandel im Licht spricht, dass er damit nicht die Perfektion meint, das habe ich auch schon gesagt und betont, sondern diese allgemeine Richtung, diese Tendenz. Ja, wir sind nicht sinnlos, das wissen wir, auch Christen sind nicht sinnlos, aber es muss eine Tendenz sein, es muss etwas erkennbar sein, dass wir uns heiligen, dass wir Fortschritte machen in unserer Heiligung, in unserem Leben, dass es immer mehr dem entspricht, was Gott uns hier sagt in seinem Wort. Das Licht ist die Wahrheit oder das Wort Gottes, welches wie Gott selbst absolut heilig ist. Und durch dieses Wort kommt was? Erkenntnis der Sünde. Römer 3, Vers 20. Aber der Apostel ist noch nicht am Ende jetzt mit seinen Ausführungen über die Sünde. In unserem heutigen Abschnitt finden wir die ultimative Maßnahme und Vorsorge für das Problem der Sünde. Johannes stellt uns nicht einfach vor die Tatsache, dass wir unsere Sünden realisieren und bekennen sollen, ohne uns noch mehr darüber zu sagen. Er schreibt uns in Kapitel 1, Vers 9 auch, dass der Herr uns reinigen wird, wenn wir dies tun, wenn wir unsere Sünden bekennen. Aber ist das alles? Bleibt es einfach beim bloßen Bekennen von Sünden? Müssen wir dann einfach sozusagen auf eine Art mystische Reinigung vom Herrn warten, auf ein Gefühl? Das habe ich auch schon gehört, solche Ansichten. Und diese Sichtweise wird zum Teil manchmal ein bisschen ins Extrem getrieben, dass man dann sagt, ach, lass den Herrn nur tun, du kannst gar nichts tun. Die Leute werden fast ermutigt, sich einfach zurückzulehnen und auf den Herrn zu warten. Das hört sich auch so sehr fromm an. Aber das Problem ist, so einfach ist das nicht. So einfach ist das nicht. Oder ein Ungläubiger könnte jetzt hier einwenden und sagen, das ist doch billig. Wenn wir unsere Sünden bekennen können, dürfen wir ja weiterhin sündigen. Wir müssen ja nur immer wieder bekennen. Das ist ja ganz einfach. Nun, wer so denkt, der hat das Evangelium nicht verstanden. Johannes macht in Kapitel 2, die Verse 3 und 4 deutlich, dass jemand, der sich Christ nennt, die Gebote zu halten hat. Und das könnt ihr gerne mal aufschlagen. Johannes, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 3, da heißt es, und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Ich gehe dann nächstes Mal darauf ein, wie das genau zu verstehen ist. Aber er macht das immer wieder deutlich durch seinen ganzen Brief. Und ein Kommentator schreibt dazu sehr deutlich und sehr klar, obwohl ein Christ seine Sünden ständig anerkennen und bekennen muss, Kapitel 1, Vers 9, steht er ihnen nicht ohnmächtig gegenüber. Das Bekennen der Sünden beinhaltet keine Genehmigung zu ihrer Ausübung. Sünde kann und sollte durch die Kraft des Heiligen Geistes besiegt werden. Nun, aber was ist dann der Punkt, den Johannes jetzt hier machen will? Er will uns die Motivation an die Hand geben, heilig zu leben. Die Motivation. Wer die Lehre der Stellvertretung Christi und der Vergebung der Sünden richtig versteht, der denkt nicht daran, einfach weiter zu sündigen. Paulus macht das oft auch in seinen Briefen deutlich, in Römer Kapitel 6, wir können das leider jetzt aus Zeitgründen nicht alles lesen. Dies ist, wie wir in unserem heutigen Textabschnitt noch sehen werden, diese Tatsache, das stellvertretende Opfer und die Möglichkeit, dass die Sünden uns vergeben werden, das ist gerade die größte Motivation, nicht zu sündigen. Es ist einfach, naja, jetzt haben wir ja die Vergebung, jetzt können wir machen, was wir wollen, sozusagen, was uns von unserem Lüsten her, von unserem Fleisch her gefällt. Nein, es ist die größte Motivation, nicht zu sündigen. Aber nicht nur das. Es ist gleichzeitig auch eine große Ermutigung. Nämlich, dass wir die Kraft haben, dass für alles bestens vorgesorgt wurde, damit wir im Kampf gegen die Sünde siegen können. Das ist die Ermutigung, die er uns da gibt, den Text. Aber lass uns den Predigtext heute, für heute gemeinsam lesen. Und das ist 1. Johannes, Kapitel 2, die Verse 1 bis 2. Ich lese den Text vor. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Johannes gibt uns mit diesem Text eine wunderbare Ermutigung, und gleichzeitig aber auch eine Ermahnung, warum wir als Christen heilig leben sollen und es auch können. Mein Thema ist deshalb heute, es ist wieder etwas lang das Thema, deshalb werde ich es zweimal sagen, erkenne die ultimative Vorsorge Gottes für dein Sündenproblem, damit du ein siegreiches Leben führst. Nochmal. Erkenne die ultimative Vorsorge Gottes für dein Sündenproblem, damit du ein siegreiches Leben führst. Und Johannes gibt uns in seinem Text drei Aspekte dieser Vorsorge, um uns zu einem Leben in der Heiligung zu motivieren. Und vor allem, dass alles für uns getan wurde, damit wir dieses Leben auch führen können. Und diese drei Aspekte sind folgendermaßen: Erstens, erkenne deine Berufung. Vers 1a, der Anfang des ersten Verses. Dann zweitens, erkenne deinen Verteidiger. Vers 1, die zweite Hälfte. Und drittens, erkenne deinen Schutz. Vers 2. Wir gehen jetzt im Einzelnen durch diese Aspekte durch. Der erste ist, erkenne deine Berufung. In Vers 1 zu Beginn heißt es hier, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Da der Apostel gerade eben in Kapitel 1, 8 bis 10 dargelegt hat, dass diejenigen, die behaupten, nicht zu sündigen, Lügner sind, könnte jemand, wie gesagt, auf die Idee kommen und sagen, naja, Sünde ist im Leben eines Christen eben unausweichlich, es lässt sich nicht vermeiden. Wir müssen das einfach hinnehmen. Und diese Lüge tritt er nun entgegen und unterbricht seine Ausführung, um diese Tatsache zu beleuchten. Er tut dies aber auch in einem sehr warmen und persönlichen und väterlichen Ton. Er spricht seine Empfänger an mit, meine lieben Kinder, er wünscht sich das so sehr. Man kann das richtig herausfühlen auch, wie er sich fühlt, wie er sich das wünscht, dass sie nicht sündigen. Und man könnte diesen Satz so ausdrücken, die Absicht dessen, was ich euch eben geschrieben habe, die Absicht dessen, was wir bis jetzt gehört haben, im ersten Kapitel, die ersten 10 Verse, über die wahre Gemeinschaft, über seine Heiligkeit, über Gottes Heiligkeit und aber auch über die Sündhaftigkeit des Menschen und über die Vergebung der Sünden, ist die, euch davon abzuhalten, zu sündigen. Der Christ ist berufen, ein Leben in Heiligkeit und im Gehorsam gegenüber Gottes Geboten zu führen. Johannes erinnert seine Empfänger daran, was ihre eigentliche Berufung ist. Und das, ich glaube, das tut uns allen Not, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was ist eigentlich, wozu bin ich eigentlich berufen als gläubiger Mensch, als Christ, als Kind Gottes. Und er schreibt ihnen hier eigentlich, ihr seid Kinder des Lichts. Ihr habt mit dem Gott, der Licht ist, der absolute Heiligkeit, absolute Wahrheit, absolute Gerechtigkeit ist, habt ihr Gemeinschaft. Und nun zeigt doch das auch im praktischen Leben. Auch wenn die Behauptung der Gnostiker, nämlich dass man auf dieser Seite der Ewigkeit vollkommen und sinnlos sein kann, natürlich falsch ist. Auch wenn der wahre Christ durch das Bekennen seiner Sünden gekennzeichnet ist, bedeutet das noch lange nicht, dass wir die Sünde einfach so zulassen und hinnehmen müssen. Die Botschaft ist hier, er sagt, ihr könnt überwinden. Ihr könnt überwinden. Wir haben die Kraft, sie wurde uns von Gott gegeben. In dem Moment, als wir wiedergeboren wurden. Lasst uns einen Vers aufschlagen im 2. Petrus 1, Vers 3. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Vers in dem Zusammenhang. Es ist gleich ein Brief dahinter. 2. Petrus 1, Vers 3. Was? Ein Brief da, ja, meinte ich, ja. 2. Petrus 1, Vers 3. Da heißt es, dass eine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben, heißt es hier. Also das Ziel ist, das will ich deutlich machen, das Ziel ist die Heiligkeit. Es ist nicht nur das Eliminieren von groben Sünden. Ich kann mich gut erinnern, als ich zum Glauben kam, habe ich auch solche Vorstellungen gehabt, naja gut, jetzt höre ich einfach mal auf zu trinken, ja, am Wochenende den Ausgang, dann bin ich dann ein guter Christ. Ja. Nein, damit hört es nicht auf. Es geht weiter. Nicht nur diese groben, wie wir das bezeichnen, diese groben Sünden aus unserer Sicht, sondern jede schlechte Gewohnheit, jeder schlechte Gedanken. Und ich weiß, der Kampf in den Gedanken ist der härteste Kampf. Und unsere Taten natürlich auch. Wichtig ist, und das ist mir auch besonders persönlich wichtig geworden, wir werden nie perfekt sein. Und trotzdem müssen wir aufhören, uns das einzureden. Ja? Sagen, naja, ich werde ja nie perfekt sein. Naja, ist halt so. Also, ich werde halt die Silbermedaille kriegen, nicht die Goldmedaille, das ist auch okay. Vielmehr müssen wir lernen, unzufrieden zu sein. Ich meine jetzt nicht unzufrieden mit dem, was wir an Geld haben oder an Luxus haben, ist sowieso genug, ja? Sondern vielmehr unzufrieden mit einem Mittelmaß an Selbstdisziplin, mit einem Mittelmaß an Liebe, mit einem Mittelmaß an Geduld, mit einem Mittelmaß an Gebet oder an Bibelstudium oder all diesen Dingen. Ja? Da müssen wir lernen, unzufrieden zu sein mit uns selbst und sagen, hey, es muss noch einen Weg geben mehr. Es muss uns, und das will uns der Johannes hier motivieren, damit ihr nicht sündigt. Wir sollen uns an unserem Vorbild, an unserem Herr und Meister orientieren, Jesus Christus. Er ist vollkommen. Ja, es ist auch der Gerechte, wenn wir dann weiterlesen. Und eines Tages, wenn wir in die Ewigkeit eingehen, wird sich dieser Wunsch erfüllen. Der Herr wird uns vollkommen freimachen von diesem todverfallenen Leib. Wir alle kennen die Stellen aus 1. Korinther 15. Und Römer 7, und in der Zeit, in der wir noch hier sind, streben wir mit aller Kraft nach diesem Ziel. Es ist ein Streben, es ist eine Tendenz. Die Frage, die sich jeder von uns natürlich stellen muss, ist, kann ich das in meinem Leben sehen? Bin ich bereit zu kämpfen? Es ist nicht nur einfach ein Arbeit, naja, ich muss was tun, ich muss irgendwie mal ein bisschen was. Nein, es ist wirklich, ist es wirklich unsere, und ich wurde auch selber überführt davon, wie oft ich gleichgültig bin gegenüber diesen Dingen. Warum ist das so wichtig? Es ist wichtig, weil Sünde in jedem Bereich unseres Lebens Zerstörung ist. In jedem Bereich, in jeder Beziehung. Sie beleidigt zuallererst die Heiligkeit Gottes. Er stört die Gemeinschaft mit dem Vater. Es stellt sich etwas zwischen uns. Wenn ich sündige, ich merke das. Meine Beziehung zum Herrn ist nicht dieselbe. Und ich muss darüber Buße tun und wiederhergestellt werden. Es ist aber noch nicht alles. Sie wirkt sich auch zerstörerisch auf unsere Mitmenschen aus. Ja, die Glieder der Gemeinde, wir alle. Wir leiden mit, wenn jemand sündigt, wenn jemand in Sünde lebt. Und sie ist auch Selbstzerstörung. Römer 6, Vers 23, der Sünde soll, oder der Lohn der Sünde, ist der Tod. Johannes will seine Empfänger und natürlich auch uns zuallererst mal einfach motivieren, nicht zu sündigen. Aber er möchte uns jetzt auch ermutigen und trösten. Und das ist auch ganz wichtig. Es ist einfach nur, so, jetzt hier kommt der knallharte Befehl, jetzt mach mal. Sondern nein, es wurde auch vorgesorgt. Es wurde auch alles getan, damit dies möglich ist. Die erste Vorsorge, die Gott getroffen hat, um uns vor der Sünde zu bewahren, ist die Berufung zur Heiligkeit, dass wir uns das bewusst sind. Und die zweite ist nun, das ist mein zweiter Punkt, erkenne deinen Verteidiger. Erkenne deinen Verteidiger. Lasst uns Vers 1 im Kapitel 2 zu Ende lesen. Hier heißt es, und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und das ist wie Öl auf die Wunden. Ja? Wir haben einen Beistand. Wir haben Jesus Christus, den Gerechten. Johannes bildet hier diesen starken Kontrast ganz bewusst. Aber dieser Vers ist keineswegs eine Abschwächung dessen, was er eben gesagt hat. Naja, es ist ja nicht so schlimm, wenn ihr sündigt. Ja, das will er damit nicht sagen. Er will unser Gewissen nicht auf eine falsche Art und Weise beruhigen. Auf gar keinen Fall. Dieser Satz ist eher so zu verstehen, wenn er jetzt hier schreibt, sollte es trotzdem einmal der Fall sein, dass jemand sich so verhält, wie er sich nicht verhalten darf, indem er sündigt, dann haben wir einen Beistand. Die Menge-Übersetzung sagt auch ganz deutlich, sollte aber jemand trotzdem sündigen. Ja? Es sollte also nicht die Regel sein in unserem Leben. Diese Sünde, die hier angesprochen wird, ist ein temporäres Sündigen. Und nicht ein Verhaltensmuster, das habe ich oft schon gesagt im Johannesbrief. Wir kommen dann irgendwann noch in Kapitel 3, was dann heißt, ein Kind Gottes kann nicht sündigen. Da spricht er von dem kontinuierlichen, von dem beständigen, in der Sünde leben. Und das darf ein Christen nicht kennzeichnen. Und hier spricht Johannes jetzt natürlich von temporären, von gelegentlichen Sünden, die vorkommen. Nicht ein Verhaltensmuster. Johannes hat uns soeben in aller Deutlichkeit gesagt, dass das Ziel darin besteht, eben nicht zu sündigen. Wie wir auch wissen, zieht sich diese Bedeutung, wie gesagt, durch den ganzen Brief. Johannes spricht immer wieder von denen, die Sünde als Lebensstil haben und denen, die Heiligung als Lebensstil haben. Und da zieht er eine klare Trennlinie. Und das ist auch ein Ziel dieses Briefes, diese Trennlinie zu ziehen zwischen den Erretteten und den Unerretteten. Zwischen denen, die Gemeinschaft mit Gott haben, und denen, die eben nicht Gemeinschaft mit Gott haben. Man beachte auch, dass er hier sagt, jemand. Damit meint er natürlich jemand von den Gläubigen. Aber es ist eher ein Ausnahmefall, ein Einzelfall, nicht die Regel. Es darf nicht die Regel sein in meinem Leben. Aber wenn es dazu kommt, dann hat Gott eine wunderbare Vorsorge getroffen. Einen Verteidiger, schreibt er hier. Da heißt es, wir haben einen Beistand. Bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Nun, das Wort für Beistand, in einigen Übersetzungen heißt es auch Fürsprecher oder Sachwalter, bedeutet hier eigentlich wörtlich, der zu jemandes Seite herbeigerufene. Es wird in einer aktiven Art und Weise gebraucht, also eigentlich, die einer Person zur Seite steht oder zu Hilfe kommt. Er ist, man kann sagen, wie ein Anwalt. Aber er ist nicht ein kalter, professioneller Anwalt, sondern vielmehr ein persönlicher Freund, der sich für uns verwendet. Er bringt sozusagen unseren Fall vor den heiligen Gott, vor den heiligen Richter und verteidigt uns dort. Deshalb heißt es hier auch im Text, bei dem Vater. Er ist bei dem Vater. Unsere Sünde macht uns immer wieder schuldig vor Gott. Aber unser Verteidiger und Freund kann und wird uns immer wieder von dieser Schuld befreien. Dies hat er ein für alle Mal durch sein Opfer am Kreuz vollbracht. Jetzt hat er das Recht und die Macht, unser Verteidiger zu sein. Dieser Verteidiger wird uns hier in unserem Text aber auch genauer beschrieben. Guck mal rein, hier heißt es, er ist Jesus Christus, der Gerechte, oder auch Jesus, der Christus, der Gerechte. Christus ist nicht der Nachname von Jesus, so wie ich Pascal Grosjean heiße, sondern es ist ein Titel. Dieser Titel bedeutet wörtlich der Gesalbte und nimmt Bezug auf seine Rolle als göttlicher König, aber auch verheißener Messias und Erlöser. Er, dieser Verteidiger, ist der göttliche König, der von dem Vater, der den Vater von Angesicht zu Angesicht kennt. Und er kam, um uns zu erlösen, und er verwendet sich nun für uns. Der Gerechte, diese Aussage, nimmt Bezug auf seine Eigenschaft als würdiger Vertreter oder würdiger Verteidiger. Er ist würdig, das zu tun. Er ist gerecht. Er ist die Gerechtigkeit schlechthin in Person. Er hat die Gerechtigkeit erwirkt, die uns, den Gläubigen, nun zugeschrieben wird. Wir alle kennen diesen Vers, 2. Korinther 5, 21, wo es heißt, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes wurden. Wir brauchen eine Gerechtigkeit, die nicht von uns kommt, weil von uns nichts Gerechtes kommen kann. Er hat nie gesündigt. Er ist vollkommen gerecht. Ein Kommentator fasst diesen Umstand folgendermaßen zusammen. Das Bild, das sich aus diesen Beobachtungen ergibt, ist das eines Helfers, der seinen Nachfolgern, wenn immer sie sündigen, zu Hilfe kommt durch seinen Sühnetod, seine Gerechtigkeit und seine Rolle als ihr König. Es ist ein kontinuierliches, also fortwährendes Werk. Und das erinnert uns auch an die Ausführungen in Hebräer 7, Vers 25 bis 28. Ich lese das kurz vor. Da heißt es, daher kann er auch die Völlige retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Hier kommt das, er verwendet sich für sie, für seine Kinder, für seine Gläubigen. Denn ein solcher Hohepriester geziemte sich auch für uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die Hohepriester zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, wie das im Alten Bund, im Alten Testament der Fall war, dann für die des Volkes, denn dies hat er ein für allemal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Denn das Gesetz setzt Menschen als Hohepriester ein, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs, der Verheißung aber, dass später als das Gesetz gegeben wurde, einen Sohn, der in Ewigkeit vollendet ist. Die Funktion des Hohepriesters im Alten Testament war es, einmal im Jahr für die Sünden des Volkes Sühnung zu erwirken. Wir kennen diese Tatsache. Und genau so ist unser Herr nun ein hohepriesterlicher Verteidiger, der uns kontinuierlich vor Gott vertritt. Das ist Hebräer 7, auch Vers 24. Und ein weiterer Kommentator beschreibt es auch so, Jesus ist nun in der Gegenwart des Vaters als unser ewiger Hohepriester, der, da er für seine Erwählten Sühne erwirkt hat, nun als ihr wirkungsvoller Verteidiger dasteht, um sicherzustellen, dass sie durch ihre Sünden nicht von der Gemeinschaft mit dem Vater disqualifiziert werden. Sein fortwährendes Werk, seine Verwendung für uns, bewirkt, dass wenn wir sündigen, wir nicht von der Gemeinschaft Gottes ausgeschlossen werden. Dies ist also der zweite Aspekt der Vorsorge Gottes für unsere Sünden. Er hat einen Verteidiger eingesetzt für die, die an ihn glauben. Aber wenn wir nun nur bis zu diesem Punkt jetzt gehen, würden wir immer noch zu kurz greifen. Denn der letzte Punkt, den Johannes nun anspricht, trifft sozusagen das Herzstück des Evangeliums. Und das ist eben, wie schon gesagt, das Sühneopfer Jesu Christi. Ich werde gleich darauf zu sprechen kommen, was das im Wesentlichen bedeutet. Lass uns diesen letzten Aspekt der ultimativen Vorsorge Gottes für unser Sündenproblem betrachten. Erkenne deinen Schutz. Erkenne deinen Schutz. Lasst uns Vers 2 gemeinsam lesen. Da heißt es, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Zunächst einmal das Wort für Sühneopfer, Sühnung oder Versöhnung, wird in einigen Bibelstellen auch gesagt, benutzt wird, bedeutet im Kern eigentlich eine Genugtuung. Er, in unserem Zusammenhang, es heißt hier, und er ist, er meint in diesem Zusammenhang natürlich den Beistand, den Verteidiger, Jesus Christus. Er ist das Sühneopfer. Er selbst ist die Genugtuung für unsere Sünden. Aber welche Genugtuung denn? Das ist natürlich jetzt die Frage. Es ist die Genugtuung des Zornes Gottes auf unsere Sünde. Man kann es auch so definieren. Und da habe ich ein weiteres Zitat von einem Kommentator. Sühne bedeutet, dass der gerechte Zorn Gottes, den wir als Sünder verdient hätten, durch den Tod Christi völlig befriedigt und hinweggetan wurde. Der Zorn Gottes wurde befriedigt, es wurde Genüge getan. Wie wir aus dem Kapitel 1 lernen konnten, müssen wir, wie schon gesagt, diesen Konflikt verstehen und erkennen zwischen einer sündigen Menschheit und einem heiligen, gerechten Gott. Sonst können wir das Evangelium und insbesondere eben die Notwendigkeit dieses Sühneopfers nicht verstehen. Gottes Heiligkeit wurde durch die Sünde des Menschen beleidigt. Sie wurde beleidigt. Sie verlangt nun nach einer Genugtuung. Also die Gerechtigkeit verlangt nach Strafe. Wie wir das ganz natürlich manchmal in unserem Leben auch erleben. Das muss doch bestraft werden, das ist doch nicht fair. Ja. Unsere Gerechtigkeit ist allerdings meistens, oder unsere Gerechtigkeit empfinden, ist meistens nicht sehr objektiv und nicht sehr gut. Aber Gottes Gerechtigkeitsempfinden ist perfekt, ist vollkommen. Es verlangt noch eine Genugtuung. Nun, wir haben nun gehört, dass wir, die Gläubigen, zu einem Leben in Heiligkeit berufen sind. Auch, dass wir einen Verteidiger zur Seite haben, der uns vor dem Vater, dem Richter, vertritt, wenn wir unserer Verpflichtung nicht nachkommen. Aber auf welche Grundlage spricht uns der Richter dann frei? Ist die große Frage. Und auf welche Grundlage kann der Verteidiger verteidigen, schlussendlich? Ja, Gott ist Liebe. Er ist überaus gnädig und will dem reuigen Sünder vergeben. Trotzdem verlangt Gottes Gerechtigkeit nach einer Genugtuung, nach einer Bezahlung, könnte man auch sagen. Und diese Bezahlung ist das Sühneopfer Christi. Es ist unser ultimativer Schutz. Und deshalb habe ich gesagt, erkenne deinen Schutz. Es ist unser ultimativer Schutz vor den Konsequenzen unserer eigenen Sünden. Nämlich, dass der Zorn Gottes auf uns kommt. Die nichts als den Tod zur Folge hätten. Nicht nur den physischen Tod, sondern auch den ewigen Tod in der Hölle. Auf Grundlage dieses Opfers werden Menschen zunächst einmal errettet durch die sogenannte richterliche Vergebung. Wenn jemand zum Glauben kommt, wenn jemand Christus annimmt, Buße tut, die Vergebung, die ein für alle Mal stattfindet. Es ist wichtig, dass wir diesen Unterschied verstehen. Jesus sagt es auch in Johannes 13, wir haben es nicht nötig, jedes Mal ganz gewaschen zu werden, aber die Füße müssen gewaschen werden. Das ist ein Bild dafür. Erstmal gibt es diese richterliche Vergebung. Gott vergibt uns ein für alle Mal alle Sünden, die vergangenen, die zukünftigen. Wenn jemand Buße tut, oder wenn jemand die Wiedergeburt erlebt und dann Buße tut und glaubt und Gott Umkehr schenkt. Aber danach benötigt er weiterhin Vergebung. Ist noch nicht erledigt. Und das nennen wir die väterliche Vergebung. Jedes Mal, wenn der Gläubige sündigt und wieder Buße tut, wird er ebenfalls auf der Grundlage dieses Sühneopfers freigesprochen. Das ist der eigentliche Punkt, den Johannes jetzt hier im Blickfeld hat. Wir vertrauen Christus bezüglich der Vergebung unserer Sünden, wie auch der Aufrichtung der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Matthäus 5, Vers 20, wir kennen diesen Vers. Wir brauchen eine, nicht die eigene Gerechtigkeit, sondern eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und die hat er bewirkt. Er ist unser einziger Schutz vor dem brennenden Zorn Gottes, vor dem gerechten Zorn Gottes. Er ist das einzige akzeptable Opfer, das Gott annimmt, um seinen gerechten Zorn von uns abzuwenden. Das ist Hebräer 9, Vers 22. Durch Blutvergießen, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Es musste Blut fließen. Wir kennen die Stellen aus Hebräer 9, da wird das sehr deutlich und sehr ausführlich dargestellt. Und Christi Tod hat ewigen Wert, weil er der Gottmensch ist. Und nur das kann einen ewigen Gott besänftigen und Genugtuung geben. Ebenfalls im Hebräer 9, Verse 11 bis 14 oder auch Verse 22 bis 28. Und ihr seht jetzt, wie wichtig das war, dass Johannes diese Irrlehrer widerlegte, die eben genau das verleugneten, dass Jesus wirklich Mensch war. Das hätte er nicht als Sühne sterben können, hätte nicht Blut fließen können. Und durch seine Auferstehung lebt er für immer, um sich für uns zu verwenden. Nun wissen wir das. Der ultimative Schutz ist dieses Sühneopfer, diese Genugtuung. Aber der Apostel geht jetzt noch einen Schritt weiter und zeigt uns auch die Exklusivität oder die Ausschließlichkeit dieses Sühneopfers. Da heißt es nämlich am Ende von Vers 2, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Einige Übersetzungen sagen auch für die der ganzen Welt. Nun, ich muss dazu ein bisschen ausholen. Mit diesem und auch anderen Versen wurde schon oft versucht zu belegen, dass alle Menschen letztendlich in den Himmel kommen. Denn wenn Christus für alle bezahlt, eben für die ganze Welt das Sühneopfer ist, kommen doch logischerweise auch alle in den Himmel, oder? Nun, das ist natürlich Unsinn. Es widerspricht nicht nur der Lehre der gesamten Schrift, ich denke, das wissen wir alle, sondern es widerspricht auch der Absicht des Autoren, der Absicht des ersten Johannesbriefes. Ich habe ja schon erläutert, er will diese Trennlinie ziehen. Er unterscheidet zwischen Gläubigen und Ungläubigen, zwischen Erretteten und Nicht-Erretteten. Folgedessen kommen nicht alle Menschen in den Himmel. Ich möchte nur einen Vers, es gibt mehrere im Johannesbrief, aufschlagen. 1. Johannes 5, Vers, wir lesen ab Vers 11, dass wir den Zusammenhang haben, da heißt es, und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Also hier wird ganz klar unterschieden. Also er würde sich eigentlich selbst widersprechen, wenn er das sagen möchte. Das können wir ausschließen. Nun, ein weiteres Problem ergibt sich natürlich mit der Lehre der Souveränität Gottes in der Errettung. Es wird mit diesem, aber auch anderen Versen versucht zu belegen, dass der Herr Jesus für alle Menschen bezahlt hat, das müssen wir gut aufpassen, dass er für alle bezahlt hat und dass der Mensch nun die Freiheit hat, sozusagen den freien Willen, diese Bezahlung anzunehmen oder abzulehnen. Ja? Diese Sichtweise führt oft auch dann zu der Ansicht, man könne das Heil wieder verlieren. Ja, wenn ich es annehmen kann, wenn es in meiner Macht steht, dann kann ich es auch wieder ablehnen, wenn es mir nicht mehr gefällt. Ja. Nun, dadurch entstehen natürlich mehrere theologische Schwierigkeiten. Ich möchte das nur ganz kurz zusammenfassen. Die Schrift lehrt uns deutlich, dass die Errettung ausschließlich und alleine Gottes Werk ist. Und das finden wir in Römer 8, die Verse 29 bis 30. Ihr könnt euch das aufschreiben. Wir können aus Zeitgründen das nicht alles lesen. Das ist diese unzerreißbare Kette der Errettung. Da heißt es, er hat uns berufen, er hat uns vorherbestimmt, er hat uns bewahrt, er wird uns auch verherrlichen. Und das steht sogar in der Vergangenheitsform, er hat uns verherrlicht. Auch, dass der Mensch durch die Sünde total verdorben ist, und das haben wir von Carey gehört in der Hamartheologie, ist ein weiterer Punkt. 1. Mose 6, Vers 5, oder Römer 3, Vers 10 oder Vers 23. Und deshalb, durch diese totale Verdorbenheit, dass die Sünde, das Böse in alles, in seinen Verstand, in seinen Willen, in seine Gefühle, in sein ganzes Wesen beherrscht, ist er auch total unfähig, sich selbst zu retten. Er ist geistlich tot, sagt uns Epheser 2, 1. Gott muss ihn erwählen und vorherbestimmen, damit er errettet wird. Gott muss ihn zu sich ziehen, das steht in Johannes 6, 44, und ihm die Wiedergeburt, die Buße und den Glauben schenken. Das sagt uns Johannes 3, Vers 8. Selbst die Werke, die wir danach tun, sind von Gott zuvor bereitet. Epheser 2, Vers 10. Deshalb ist es auch unmöglich, dass ein wahrer Christ sein Heil verlieren kann. Die Gläubigen werden durch Gottes Kraft bewahrt zu ihrem vorherbestimmten Ziel. Das ist auch unser Trost. Und das ist auch der Trost, mit dem Petrus immer wieder anfängt, mit dem Paulus uns immer wieder tröstet. Ihr seid erwählt. Ihr seid sicher. Und deshalb zeitgemäß auch des ersten Johannesbriefes der sogenannte Abfall von jemandem nur, dass er nie errettet war. 1. Johannes 2, Vers 19 heißt es, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Da spricht er von diesen Irrlehrern, wie sie zunächst zu Christus bekannt haben und dann eben abgefallen sind. Die Schrift lehrt an vielen Stellen, dass Christus nur für die Erwählten stirbt und bezahlt. Zum Beispiel in Johannes 17, Vers 9 oder in Johannes 10, 11 oder auch Markus 10, 45. Andere Stellen wiederum sprechen eindeutig von einer Sühne für eine Genugtuung für die ganze Welt, wie zum Beispiel unsere Stelle hier oder auch Titus 2, Vers 11. Oder scheinen diese unbegrenzte Sühne zu lehren, wie auch unser Vers 2 hier. Nun, wie müssen wir das jetzt verstehen? Wie ist das? Wie kommt das zusammen? Und ich habe hier einen Kommentar, der das wirklich sehr, sehr schön, kurz und bündig zusammenfasst. Und da heißt es, die Bibelstellen, die vom Sterben Christi für die ganze Welt sprechen, müssen in der Weise verstanden werden, dass sie sich auf die Menschheit im Allgemeinen beziehen, wie eben in Titus 2,11. Welt, dieses Wort, weist auf den Bereich, auf die Wesen hin, mit denen Gott Versöhnung sucht und für die er Sühnung bereitet hat. Gott hält seinen Zorn auf Sünder vorübergehend zurück, indem er sie leben und ihr irdisches Dasein genießen lässt. In diesem Sinn hat Christus eine kurze, begrenzte Sühnung für die ganze Welt bereitgestellt. Die tatsächliche Begleichung und Sühnung geschah aber nur für die Glaubenden. Die Begnadigung ist der ganzen Welt angeboten, aber nur die Glaubenden empfangen sie. Tatsächlich ist der Begriff, der hier für Welt verwendet wird, Kosmos im Griechischen, ein allgemeiner Begriff. Er hat verschiedene Bedeutungen wie Universum oder auf menschliche Rasse oder allgemein die Menschheit. Wie können wir jetzt diese Aussagen einordnen? Einfach gesagt, bezieht sich die Errettung, wenn es heißt die Errettung für alle Menschen, auf die sogenannte allgemeine Gnade Gottes, in deren Genuss nämlich alle Menschen kommen. Auch die Ungläubigen haben Luft zum Atmen. Sie haben Essen und Trinken, viele von ihnen zumindest, nicht alle, aber viele. Das sehen wir in Matthäus 5, 45. Der Herr lässt es regnen auf Gerechte und Ungerechte. Gott hätte diese Welt schon lange vernichten können. Das muss uns bewusst sein in diesem Zusammenhang. Gott hätte diese Welt schon lange vernichten können. Das wäre nicht ungerecht gewesen. Sofort. Und das hat er auch getan. 1. Mose sehen wir, die Sintflut. Ja, das Gericht. Es ist nicht ungerecht. Jede Sünde zieht eigentlich als Konsequenz den Tod nach sich, und zwar eigentlich sofort. Aber durch Christi Sühne wurde dieses Gericht zurückgehalten, sodass gemäß 2. Petrus 3, Vers 9 jedermann Raum zur Buße hat, dass es allen angeboten werden kann. Das ist real, dieses Angebot. Es gibt aber auch eine effektive Sühne, eben nicht für alle, die auch für die ewigen Konsequenzen oder vor den ewigen Konsequenzen errettet. Und diese ist für die Erwählten begrenzt. In 1. Timotheus 4, Vers 10 spielt Paulus genau auf diese Tatsache an. Er schreibt hier, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Ein anderer Kommentator formuliert diesen Umstand so, es bedeutet einfach, dass das effektive Sühnewerk bedingt gültig ist, und zwar für diejenigen, die glauben. Genug für alle bedeutet nicht, dass es auch auf alle anwendbar ist, wohl aber, dass es allen angeboten wird. Schlussendlich ist es aber spezifisch, was das Ergebnis angeht. Wir wissen, es kommen nicht alle Menschen in den Himmel. Die Bibel lehrt das so. Besondere Aufmerksamkeit müssen wir hier in unserem Text jetzt aber auch der Absicht des Johannes widmen, wenn wir das jetzt richtig verstehen wollen. Die Frage ist nämlich, was wollte Johannes mit dieser Aussage eigentlich ganz besonders hervorheben? Die Irrlehrer, die zur Zeit Johannes lebten, stellten das Sühneopfer Christi in Frage. Das ist bekannt. Sie behaupteten, ewiges Leben zu haben, ohne an den wahren, ins Fleisch gekommenen Jesus Christus zu glauben. Sie stellten sozusagen die Exklusivität, also die Einzigartigkeit oder auch die Ausschließlichkeit des Sühneopfers Christi in Frage. Aber auch seine allgemeine Gültigkeit und Verbindlichkeit. Die Gnostiker beanspruchten nämlich auch, eine Art Elite zu sein. Nur sie waren diejenigen mit der wahren Erkenntnis, mit dieser höheren Erkenntnis, ja, diese zweite Klasse, diese höhere Klasse. Johannes tritt dem entgegen, indem er sozusagen das so, könnte man das so ausdrücken, Christi Sühneopfer ist die Sühne, nicht nur für die unsrigen Sünden, für die gesamte Menschheit in allen Zeitaltern und an allen Orten gibt es nur diesen einen Weg, erlöst zu werden. Deshalb finde ich zum Beispiel die Elberfelder Übersetzung auch sehr gut, wo es heißt, eben sondern auch für die ganze Welt und nicht für die der ganzen Welt, weil es betont vielmehr eben diese Bandbreite, die er ansprechen will. Es ist nicht nur für uns begrenzt, wir sind nicht die Elite hier, sondern durch dieses Sühneopfer können alle Menschen, es wird allen Menschen angeboten. Es ist der einzige Weg und es ist auch ausschließlich der einzige Weg, das sagt er damit auch, für die ganze Welt. Die betont vielmehr die Sünden, aber wenn der Artikel weggelassen wird, liegt die Betonung mehr auf der Bandbreite der Wirksamkeit, eben für die ganze Welt. Ich denke, das ist vielmehr das, was Johannes hier in diesem Zusammenhang letztendlich sagen will. Christus ist das Sühneopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für uns, sondern auch für jeden anderen Menschen, der je auf diesem Planeten gelebt hat oder leben wird, gibt es nur dieses Sühneopfer für die Sünden. Es gibt nicht nur eine besondere Elite, die dies erkennen kann, es ist allen zugänglich. Das Evangelium wird gepredigt, es wird überall verkündet. Die Bibel ist da, ja, man kann die Bibel lesen. Andererseits gibt es aber auch nicht mehrere Wege zu Gott. Es gibt nur einen, das einzige Sühneopfer, welches für die ganze Welt das einzige ist, durch welches die Menschen errettet werden können vor dem gerechten Zorn Gottes. Einmal mehr wird uns einfach bewusst, das ist der einzige Grund, warum die Menschheit noch existiert, einfach die Gnade, Geduld und Barmherzigkeit Gottes ist, wenn wir das betrachten. Warum? Es ist das Sühneopfer Christi, welches das Zorngericht vorübergehend davor zurückhält, diese ganze Welt sofort zu vernichten. Es ist das Sühneopfer Christi, welches für die von Gott Erwählten das ewige Leben und den Schutz vor Gottes Endgericht garantiert. Und es ist nochmal das Sühneopfer Christi, welches ausnahmslos jedem Menschen als den ausschließlich einzigen Weg angeboten wird, um errettet zu werden vor Gottes Zorngericht. Die hier in den Versen 1 bis 2 des Kapitels 2 beschriebene Thematik fügt sich, wie gesagt, nahtlos an die Ausführungen der Verse 8 bis 10 aus Kapitel 1 an. Der gläubige Mensch, der wahre Christ, lebt im Licht des heiligen Gottes. Er erkennt seine Sünden, bekennt sie und lässt sie. Der bloße Bekenner verleugnet seine Sündhaftigkeit und macht Gott zum Lügner. Dadurch zeigt er, dass er nicht Gemeinschaft mit dem wahren Gott hat. Der wahre Christ weiß aber auch um seine Berufung zur Heiligkeit. Deshalb ist es ihm nicht egal zu sündigen. Es ist sein oberstes Ziel, heilig zu leben. Oder es sollte es zumindest sein. Der Grund und die Motivation dafür ist, dass, wenn doch tatsächlich der Fall sein sollte, wir sündigen, haben wir diesen Verteidiger, der uns vor dem Richter vertritt. Und wir haben ein Sühneopfer, das für uns Genugtuung für Gottes gerechten Zorn erwirkt hat, damit wir immer wieder Vergebung und Reinigung erfahren dürfen. Dieser Text macht uns einmal mehr deutlich, dass wir die Kraft haben, zu überwinden, und dass aufgrund des vollkommenen Opfers Christi alles für uns getan wurde, damit dies möglich ist, damit wir dieses Leben führen können. Deshalb erkenne die ultimative Vorsorge Gottes für dein Sündenproblem, damit du ein siegreiches Leben führst. Ein Sieg über die Sünde, weil Christus ein für allemal gesiegt hat und uns vertritt vor dem Vater. Lass uns das einfach als Motivation mitnehmen in die nächste Woche. Eine Motivation, gehorsam zu sein, eine Motivation, Gott zur Ehre zu leben. Warum? Er hat alles getan. Er hat die ultimative Vorsorge getroffen. Er ist würdig, uns zu vertreten vor dem Vater. Er hat diese Gerechtigkeit erwirkt. Er ist das Sühneopfer für uns. Er ist diese Genugtuung, dieser Schutz. Er ist das einzige Sühneopfer. Nicht nur für uns, sondern auch für alle Menschen, die auf der ganzen Welt sind. Der einzige Weg. Lasst uns nun dementsprechend leben und uns das einfach eine Ermutigung und eine Motivation sein, unserer hohen Berufung bewusst zu werden und danach zu leben. Amen.